Jesus, wir legen dir die Situation hier und wir segnen unser Geschwister nebenan. Wir danken dir dafür, dass wir eigentlich als Christen feiern dürfen, und wir bitten dich, dass du schenkst, dass wir nicht einander irgendwie im Weg stehen, sondern dass wir gemeinsam einfach deine Güte genießen können, jeder auf seine Weise, in seine Situation, Herr. Wir danken dir, dass du zuerst gefeiert hast, Hochzeit zu Kanaan, und dass du ein Gott bist, der Freiheit und der Freude. Du willst du uns erfreuen, und wir bitten dich, dass du es tust heute Abend durch dein Wort. Amen. Also ich bin echt traurig, dass ich heute Abend abreise. Mir tut's im Herzen richtig weh. Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich noch geplant, morgen mit euch zusammen zu sein. Hätte ich es noch einen Tag gestreckt. Und ich habe gerade Gabi vorhin gesagt, es war draußen standen, dass in so kurzer Zeit ist man so stark miteinander verbunden. Und das gilt von mir aus, zumindest euch alle, als ob man sich schon Jahre kennt. Und wie bereits schon gesagt bei der Einleitung, wir hatten ja gesagt, Paulus betete schon Jahre für die Gemeinde. Er war nie klar gewesen. Und das ist wirklich so, dass Gott das geschenkt hat, einfach. Wir sitzen in viele Gebetsgemeinschaften, die Frauen beten, die Männer beten, und die Frauen sind also die Beterinnen, die haben überall Gebetskreise, offizielle und inoffizielle, persönlich, für Kinder, füreinander, bei der Frauenarbeit in der Gemeinde. Und wir haben aber auch zwei Gebetsstunden, ganz früh morgens um 7, Sommer wie Winter, sind wir morgens von 7 bis 8 zusammen, und die Leute kommen auf dem Weg zur Arbeit an der Gemeinde vorbei, wie sie können, für eine halbe Stunde, 20 Minuten rein und wieder raus, Dienstag und Donnerstag. Und Dienstag beten wir Gemeinde intern für die Lasten und die Nöte der Gemeinde. Und Donnerstag ist Mission, und da beten wir unter vieles andere Freunde im Ausland, in Indonesien, in Indien und Sierra Leone und unsere Geschwister in Amerika, und aber auch für euch. Donnerstag für Donnerstag. Für Günther und unsere Geschwister in Grünstadt. Das machen wir schon Jahre. Und zurück zum Text. Das verbindet uns. Paulus sagt, ne? Bin noch nicht da gewesen, ne? Aber ich bin euer Bruder. Und ich habe mich also gewaltig gefreut. Und das sind jetzt keine irgendwo flache Worte, sondern das ist echt vom Herzen. Und wenn ich es gewusst hätte, aber ich muss zur Gemeinde zurück, dann, ich bin auch viel auf Achse im Jahr und bin öfters in der Gemeinde nicht da. Und ich muss zusehen, dass wenn ich in Deutschland bin, dass ich auch sonntags in Hannover bin. Und aus diesem Grund hatte ich mich eigentlich entschieden, nächste Woche reise ich ab nach Amerika und bin beim Pastorenseminar und bin auch für die Intermission unterwegs. Die Intermission ist ein Missionswerk, das überkonfessionell ist, und wir sind als Gemeinde sehr damit verbunden, weil wir gemeinsame Wurzeln haben. Also die Gemeinde und die Intermission ist entstanden zusammen. Und wir arbeiten in Indien, in Indonesien, in Sierra Leone. Wir arbeiten in Hannover unter Obdachlosen. Wir haben eine Obdachlosenarbeit in Hannover für Menschen, die kein Zuhause haben. Und die Bude ist rappelvoll, Montag und Mittwochs, mit Menschen von der Straße, jung und alt, Drogenszene, Alkoholszene. Und so beten wir für Mission, Mission in Hannover und auch für euch durch die Jahre. Und das verbindet uns ganz stark miteinander. Und das ist das, was ich verstehe, wenn ich Lukas Bericht über die Urchristengemeinde lese, es gibt eine Gemeindebewegung in der Schweiz, das heißt Urchristengemeinde. Es gibt ja die Urchristengemeinde, das ist die in Apostelgeschichte. Die ist nicht urig, aber sie ist die Urchristengemeinde. Und ich denke, in ihre Strukturen stellt sie wichtige Dinge dar, Dinge, die wir auch für uns sehen sollten, Prinzipien, Maßstäben, Strukturen. Jede Gemeinde hat eine Struktur, die Baptistengemeinde ist anders als die Methodiste und die Methodistengemeinde ist anders als die Presbyterianischen, die Lutherische Kirche ist wiederum anders, Calvary Chapel ist auch wiederum ganz anders, ein bisschen chaotisch, sehr flexibel, ne? Und ich finde, das ist das Schöne daran, dass wir so flexibel sind. Chuck sagt ja, Flexibilität ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Und zuerst habe ich gedacht, naja, schöner Spruch, aber ich glaube es mehr und mehr, dass wenn wir den Geist Gottes erleben wollen, müssen wir den Mut haben, flexibel zu sein. Das ist nicht einfach. Jeder will das all cut clean, ne? Alles richtig vorbereitet, totale Ordnung und jeder weiß, wann er dran ist und die Gebete sind ganz sauber formuliert und der Vorstand ist im Hintergrund und der Pastor tut das, was der Vorstand sagt und die Botschaft ist ganz sauber theologisch durchdacht und es fängt dann um 9 Uhr an, es ist aber auch um 11 Uhr 5 vorbei, ne? Es läuft alles wie ein Uhrwerk. Und was ist, wenn Gott an einem Sonntag die Dinge ein bisschen anders machen will? Das ist gar kein Raum. Wir leben in einem System drin. Das ist wie in der Wirtschaft in der Gemeinde. Wie in einer Fabrik, wie beim VW-Werk. In der Urchristengemeinde war es aber so. Wir lesen zumindest, sie blieben aber beständig in der Lehre. Unsere Beziehung zueinander muss beständig sein. Das, was meine Beziehung zu meiner Frau reich macht, ist diese Beständigkeit. Es ist ja nicht lange, es sind nur 26 Jahre. Aber diese Beständigkeit durch Treue, die entstanden ist, sie ist stark geworden, unsere Beziehung. Wir können Stürme gemeinsam durchstehen. Uns kann nichts auseinanderreißen. Warum? Wir sind beständig in unserer Beziehung zu Jesus. Das muss uns stark, macht uns stark. Da müssen wir konservativ sein, glaube ich, wenn es um Beständigkeit geht. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, also Lehre des Wortes Gottes, und in der Gemeinschaft, und die Gemeinschaft wird auch später dann ein Stück beschrieben, verschiedene Bereiche der Gemeinschaft und im Brotbrechen, wie wir gerade getan haben, und im Gebet, wie wir gerade erwähnt haben. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Also eine Ehrfurcht vor Gott in der Gemeinde. Und es geschahen auch übernatürliche Dinge. Sie begleiten immer das Wort. Die Wunder sind Folgen der Verkündigung des Wortes. Das ist ganz klar hier im Text. Zeichen durch die Apostel, alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Alle Dinge gemeinsam. Wie viel mag das denn sein? Alles. Darüber kann man philosophieren. Eigentlich gibt es nur eine Antwort. Alles. Alles. Ist alles. Leib, Seele und Geist. Alles hatten die. Die haben alles miteinander geteilt. Und das gibt es ja eben nicht überall. Ne? Man geht eine Dreiviertelstunde bis eine Viertelstunde zum Gottesdienst einmal in der Woche und dann ab nach Hause. Man hat eigentlich gar nichts zusammen. Na, grüß Gott. Na? Und das war's. Man sieht sich nicht. Die haben sich hier getroffen. Sie verkauften Güter und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einen nötig hatte. Also sie brachen nicht nur das Brot, sondern sie brachen ihre Grundstücke, ihre Häuser, ihre Bankkontos, ne, und teilten das. Also, es war alles da. Und sie waren täglich einmütig beieinander. Auch ihre Zeit haben sie miteinander geteilt. Das ist es. Das liebe ich. Ich weiß es nicht. Ich könnte es nicht aushalten in eine Gemeinde, wo man sich nur sonntags sieht. Ich würde krepieren. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern. Hielten die Mahlzeiten mit Freude und lautern Herzen und lobten Gott und fanden Wohlgefallen beim ganzen Volk. Gott ist übernatürlich, aber er ist natürlich. Und wenn Menschen in der Welt das sehen, wenn es von Gott ist, dann sie sehen, dass es schön ist, weil es ganz natürlich ist. Das, was der Mensch eigentlich sucht, das, was ihn bekommt, das, was er als schön bezeichnet, sieht er in Gott. Der Herr aber fügte. Sie fügten sich seine Ordnung. Das ist alles, was sie taten. Sie taten das, was im Wort stand. Und der Herr fügte täglich zur Gemeinde hinzu. Und wir kennen die Geschichte. Das waren Tausende. Und dann lesen wir, ich überspringe einiges. Und ihr könnt selber mal ein bisschen nachforschen. Er fügte hinzu, aber er nahm auch weg. Addition and Subtraction. Auf Deutsch Subtraction? Subtraktion. Hananias und Sapphira. Da waren faule Eier da. Und Gott deckte auf. Das ist Subtraction. Und dann in Kapitel 6 lesen wir über Multiplication. Und das ist alles so gewaltig gewachsen, dass die Ältesten ins Rotieren kamen. Und sie konnten die Arbeit nicht mehr bewältigen, die Probleme der Gemeinde. Die Not war so groß. Da waren so viele hungrig, die gespeist werden müssten. Und dann haben sie Diakone berufen. Also sie blieben beständig beieinander, lebten in den Ordnungen Gottes. Gott fügte hinzu, er nahm aber auch hinweg. Und nachdem er das getan hatte, dass diese Phasen der Reinigung, das erleben alle Gemeinden. Und dann gab es Multiplication. Da fügt er wieder hinzu. Und das wird euch passieren. Zusammen. Gemeinsam in der Gemeinschaft mit eurem Pastor. Wenn ihr so lebt, wie in der Urchristengemeinde. Und ein Stückchen davon sehen wir auch heute Abend in den letzten Versen, die wir gemeinsam lesen wollen. Kapitel 3 von Kolosser und ab Vers 5. So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind. Da sind wir gefordert. Tötet, tut ihr das, tötet. Nun die Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft. Oh, die Welt wird so von Lust getrieben heute oder unsere Kinder, das ist so ein Problem. Sie tun nur das, wozu sie Lust haben. Sie sind so schwach. Wenn ich Kinder sehe in Indien, die aufstehen müssen morgens ganz früh, 3 oder 4 Uhr morgens, und in der Schlange stehen müssen, um 5 Liter Trinkwasser für eine Familie von 12 zu bekommen, weil es nur 3 Stunden Wasser gibt an einen Hahn für 500 oder 600 Familien. Das sind die kleinen Kinder. Die tragen noch Schwesterchen oder Brüderchen. Und das arme Mädchen ist nur 7 oder 8 und wartet so früh morgens, kommt nach Hause, kocht Tee, bereitet den Frühstück vor. Wenn es was zu essen gibt. Sonst geht sie erst Papier oder Glas sammeln oder Blechdosen. So klein, wie sie sind. So diszipliniert. Bei denen gibt es keinen Fernseher. Es gibt keinen Computer. Sie haben kein Spielzeug. Sie gehen nicht zur Schule. Sie müssen arbeiten, um frühstücken zu können. Aber sie sind kerniger als unsere Kinder. Sie sind gesünder in der Psyche. Die entwickeln sich besser. Uns geht's viel zu gut. Wir leben so sehr nach Lust und sind getrieben von Lust. Mir geht's genauso. Das geht so schnell, oder? Das geht auch über auf die ganze Familie. Ne? Böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Es wurde gebrochen in der Urgemeinde, der Habsucht. Ne? Teilten alles miteinander. Das war vorbei mit der Habsucht. Ne? Um solche Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Seht ihr, es geht nicht um diese Dinge, die Gesetzeslehre. Es geht hier nicht um Beschneidung. Es geht nicht um lange oder kurze Röcke. Es geht nicht um langen oder kurzen Haaren. Es geht um ganz andere Dinge, ganz andere Werte hier. Innere Dinge. Dinge, die im Wesen gewurzelt sind. Ne? Zorn. Der Zornige ist selbstgerecht. Ich bin oft so zornig. Wenn ich zurückschaue, nachdem ich mich bekehrt habe, als alter Soldat, war ich so diszipliniert, so zuverlässig. Und ich habe überall den ganzen Freaks alles sauber gemacht. Unser VW-Busse beide geschliffen, von Rost befreit, ausgebeult und lackiert. Und die waren... Na, so schön sauber, es war alles geordnet, alles an den richtigen Platz. Und dann kamen meine Hippie-Brüder und Schwestern und fuhren dann mit den Urlaub, ne, 3 Monate lang nach Spanien. Und ich blieb in Hannover und hat gearbeitet und sie brachten die Busse zurück. Und die sahen aus wie ein Saustall. Volle Beulen, so fett Fliegen vorne auf der Haube drauf. Das war schwarz, nur mit Fliegen. Man konnte die weiße Farbe nicht mehr sehen. Und ich hatte ja so sehr gearbeitet. Ich war ja so hingebungsvoll. Ich war ja so diszipliniert. Ne? Und bin dann ausgerastet und hab geschimpft, ne? Über meine Geschwister, die so rücksichtslos sind, die so ungeistlich sind, und wurde zornig. Und der Leiter kam zu mir und sagte mir: Peter, wenn das Frucht deines Dienstes ist, dann hör auf, geh und such dir eine andere Arbeit. Hart, aber es hat mir gut getan. Und irgendwo habe ich es gelernt. Ich will es für dich tun, Jesus. Ich will es für dich tun, Jesus, nicht für mich, nicht um meine eigene Gerechtigkeit. Wer zornig wird, ist selbstgerecht, glaubt es mir. Zorn hat seine Wurzeln in Selbstgerechtigkeit. Um solche Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. In dem allen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr noch darin lebt. Da kommen wir her. Wir werden daran erinnert. Paulus erinnert uns immer wieder, woher wir kommen. Wir dürfen es nicht vergessen, wo Gott uns hergeholt hat. Und es geht tötet und zieht aus. Nun aber legt alles ab. Von euch Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus euren Munden, belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen, tötet. Kein Raum geben. Diese Dinge sollen ersticken, verhungern in uns. Wir dürfen den alten Menschen nicht zu essen geben. Wir müssen den verhungern lassen, bis er verreckt. Wir müssen den im Grab lassen. Aber wir speisen ihn, oder? Wir geben ihm Raum und er steht auf und er freut sich. Und dann ist er dann da wieder. Ne? Der gehört im Grab. Der muss verhungern, der muss verrecken, der alte Mensch. Und er hilft uns. Wisst ihr, mir hilft es so sehr, wenn ich so im Dienst drin bin, wenn ich in der Hingabe bin, zu Gott hin, zu meinen Brüdern und meinen Schwestern, im Guten tun, im Aktiven, dann habe ich gar keine Zeit für diese alte Dinge. Meine alte Natur hat keine Chance durchzubrechen, denn ich bin ja vom Geist getrieben so aktiv in all dem, was gut ist. Und das ist das, was unsere Gemeinschaft stark macht. Und den Neuen angezogen, hier geht das ganze Positive nicht vom Negativ weg ins Passiven. Nein, das Alte kommt zurück. Nee, weg von dem Alten ins Neue hinein, aktiv sein und den Neuen angezogen, der erneuert wird zu Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Da ist nicht mehr Grieche oder Jude, und wir kommen noch dazu, zu diesem Thema. Da ist nicht mehr Grieche oder Jude, beschnitten oder unbeschnitten, nicht Grieche, Sküte, Sklave, Freier, sondern alles. Und in allem Christus. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes. Als kleiner Junge habe ich mich so gefreut. Ich war ja Sportler, genauso wie Manfred und Joe. Na, Sport war mein Gott, mehr oder weniger eine Schule. Ich habe mich richtig durchgesetzt, weil ich in der Schule, so im schulerischen Bereich, war nicht viel los mit mir. Mein Vater hat sich geschämt, er war Studienrat, ne? Hochintelligent, auch meine Schwester war nicht nur Erste in der Klasse, sondern in der ganzen Schule. Ne? Und ich war eine Null. Aber Sport, das konnte ich. Sport und hinter Mädchen hinterherlaufen, das konnte ich. Und ich war immer so gesegnet, wenn die Top-Sportler, Basketball, Soccer, also Fußball, Badminton, Volleyball, mich ausgesucht haben. Ich weiß nicht, bei euch war es wahrscheinlich ähnlich. Ne? Dann gab es eine Gruppe von 22, sie sollten Fußball spielen. Da gab es dann die zwei Kapitäne, das war immer selbstverständlich. Ganz selbstverständlich. Weil sie die Besten waren, zu dem schauten wir auf. Ne? Das waren die totale Profis, die waren charismatisch, so begabt. Und natürlich ging es dann, die schauten dann. Fritz, Gerd, Klaus, Peter. Ah, das tat mir gut. Ich war wenigstens der Viertbeste. Er hatte mich gesehen und mich in seine Mannschaft geholt. Hey, das ist das, was hier ist. Das, was wir hier, er hat euch gesehen, er hat euch ausgesucht. Ihr seid seine Mannschaft. Wir können doch gar keinen besseren Kapitän haben, ne? Da kommt Lothar Matthäus nicht mit unserem Herrn Jesus. Wir sind Auserwählte Gottes. Welch eine Ehre. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten. Du bist heilig. Ihr seid alle heilig. Herzlich Erbarmen, Freundlichkeit, oh, das ist so was Schönes und das sehe ich bei euch, das Bewegen. Ihr seid so aufmerksam, Gabis Kinder sind so aufmerksam, so offen. Solche Gaben, die Gabe der Gastfreundschaft, das ist so eine gewaltig große Gabe. Wir sehen Zungengebet, Prophetie, klar, wahnsinnig wichtig, ja, Halleluja, Amen. Wir dürfen nie dem Kind mit der Badewanne ausschütten, dürfen wir nicht. Diese Dinge sind wichtig, aber auch sehen wir nur das. Wir sehen den Pastor, wir sehen Anbetungsleiter und die stehen im Mittelpunkt, klar. Aber ich sage euch, die Gabe der Gastfreundschaft, in Apostelgeschichte war es Jason. Wer ist Jason? Wissen wir heute nicht. Aber im Himmel, wer weiß, wo er sitzt, im Himmel. Vielleicht sitzt er besser als Paulus, wir wissen das nicht. Die Gabe der Gastfreundschaft, Freundlichkeit, Demut. Haben wir schon drüber geredet. Mut zum Dienen, Demut, Sanftmut. Daher sanftmütig, ich nicht als alter Schotte. Rau, heftig, Geduld. Und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander. Vergeben ist geben, wisst ihr das? Ich war, oh Mann, ich könnte so viele Geschichten erzählen. Darf nicht so lange werden heute Abend. Vergeben. Ich bin ja jedes Jahr in Indien, habe 5 Jahre in Indien gelebt und immer unter armen Menschen, immer diejenigen, die nichts haben. Und ich war nicht nur ein Heim, das war eine richtige Veranstaltungen für Kinder aus vielen Heimen, und das waren hunderte von Kindern. Und der Herr sprach zu mir, nachdem ich mich bereits schon vorbereitet habe, mit einem anderen Thema. Jesus hat gesagt, sprich über Geben. Die haben nichts. Kein Papa, keine Mama. Die haben kein Taschengeld. Sie können nicht lesen oder kaum lesen und schreiben. Sie kommen aus dem Dreck. Ich soll denen was erzählen vom Geben? Ja. Und ich stand dann da und wartete auf das Wort. Und Gott gab mir ein Wort, das sagt, sprich über Vergeben. Denn Vergeben ist Geben. Weißt du, was ich gebe, wenn ich vergebe? Mein eigenes Recht. Verzichte auf mein Recht. Mit Jesus im Mittelpunkt. Es geht gar nicht um meine Meinung in der Gemeinde, überhaupt nicht. Weil so oft ist es so, aber ne, es geht um meine Meinung, mein Eindruck. Jesus ist aber die Mitte und wir müssen alle zu Jesus hin. Seid eine Meinung, habt die Meinung Christi, schreibt Paulus. Das ist, da müssen wir hinfinden. Und das verlangt ein Opfer. Ich muss mich aufgeben. Und in Vergeben muss ich mich hingeben und schweigen wie Christus für mich. Er hat nicht gesagt, hey Peter, das sind nicht meine Sünde, das sind deine. Er hat geschwiegen am Kreuz, hat den Mund nicht aufgetan, steht da ganz deutlich. Hätte ja unser ganzer Namen, oder? Angefangen mit den Aposteln bis hin zu heute, die wir hier sitzen. Es sind nicht meine, denk dran, Gott, es sind deren. Ich mache es, aber er schwieg. Wunderbar. Und ertrage einen an den anderen und vergebt euch untereinander. Das verbindet mich, mich verbindet ganz besonders die Beziehung zu Brüdern und Schwestern, denen ich viel vergeben müsste, oder Geschwister, die mir viel vergeben haben. Es ist eine besondere, tiefe Beziehung. Da habe ich gerungen um die Beziehung. Sie ist nicht billig gewesen. Sie hat mir etwas gekostet. Meine eigene Eigensinnigkeit, meinen eigenen Willen, meine eigene Gerechtigkeit. Es verbindet uns. Ich habe mich hingegeben, ich habe vergeben. Wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe. Da ist das Bund der Vollkommenheit. Die Agape-Liebe kennen wir alles. Ne? Eros, Philia und Agape. Die Liebe Gottes. Die vollkommene Liebe. Und der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid, in einen Leibe. Regiere in euer Herzen und seid dankbar. Der Herr will herrschen. Mein Papa war Major bei der Armee, bevor er Studienrat wurde. Und er herrschte zu Hause, der alte Herr. Ich musste als Junge schon Papas Schuhe, Mamas Schuhe, Ellens Schuhe, Ronalds Schuhe und Rosemarys Schuhe und meine Schuhe putzen. Jeden Abend. Und morgens kam er vorbei, die lagen im Patio draußen in Südamerika. Und er hat sie inspiziert, der alte Major. Und er hat in meine Ohren geguckt, in meine Nase geguckt, Zähne. Und das war schwer. Wisst ihr, heute, wenn ich zurückschaue, oh, ich bin so dankbar, dass mein Alter ja, ein Herrscher war. Denn es war zum Guten hin. Nur zum Guten. Und so ist Gott, der ist ein Herr, der ist ein Herrscher. Es muss Ordnung herrschen, und wenn Ordnung da sein will, ne, das wissen wir so, die wir letzten Endes diese Phase durchlebt haben, der antiautoritäre Erziehung. Wir lehnen das ab in der Praxis, vergessen aber, dass wir selber in unser Wesen davon geprägt sind und meinen abgelehnt und merken nicht, dieses hat uns geformt, unser Charakter, unsere Art zu denken. Wir müssen das ablehnen,
loswerden. Lasst das Wort Christi reichlich, hier Luther schreibt, unter euch wohnen. Inne wohnen, das gefällt mir besser. Unter euch wohnen, ringsherum, in der Gemeinde, okay, muss es auch. Aber wenn es da sein soll, muss es erstmal inne wohnen. Also macht doch eine Übersetzung etwas aus, oder? Lasst das Wort Christi reichlich inne wohnen. Lehrt und ermahnt einander in alle Weisheit. So viele haben das Wort Gottes, aber es ist so unweise, die Gemeinde wird zu Tod geprügelt. Kommt nichts, ist nicht im Geist. Die tote Buchstabe, keine wird geholfen, Menschen werden entmutigt. Nicht auferbaut, niedergeschlagen. Tut es mit Psalmen. Lobgesängen. Wir müssen, wie heute Morgen gesagt oder gestern, ermahnen in der Gemeinde. Ermahnen ist eigentlich ermutigen. Ich liebe das Wort ermutigen da, ermahnen. Es ist nicht du, sondern hier steht mit Psalmen. Stell mal vor, ich habe da mit einem Diakon zu tun, der ein Problem hat mit Wahrheit. Und ja, da singe ich ihm wohl die Ermahnung als Psalm vor, oder wie? Nee, es muss so eingepackt sein, ne? Das ist Gottes Art. In Danksagung, mit Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Lieder, singt Gott dankbar in euren Herzen. Lasst das Wort reichlich unter euch wohnen. Ich habe euch erzählt, wir haben ja eine lange Phase. Wir sind als Gemeinde mehr als 30 Jahre alt inzwischen. Aber wir wussten nie nur, wie man evangelisiert. Und wir wussten, wo Johannes 3,16 war. Wir kannten alle Bibelstellen, die auf Evangelisation ausgerichtet waren. Aber das Wort wohnte nur in der Beziehung unter uns, nicht reichlich, nicht alle Bereiche. Und bei uns zu Hause fand man Traktate, die waren überall. Wir hatten sie vor der Tür, auf Heizung drauf, klingelte der Postbote, ne, der kriegte seine Tafel Schokolade und sein Traktat, ne, ins Gesicht geschoben. Friss! Na? Wir konnten evangelisieren, auf Gitarre, auf der Straße, wir waren geübt. Unsere Zeugnisse waren die härtesten, ne? In Hannover, und damit konnte man sich sehen lassen. Ne? Wir konnten evangelisieren, aber das Wort wohnte nicht heute, wenn ich in unseren Häusern gehe. Und ich bin sicher, euch geht es genauso. Hey, ich klinge ja oft unerwartet, weil Geschwister kommen vorbei. Ne? Ich mache das nicht so formell, Geburtstag, Geburt, klar, das gehört dazu, aber ich komme auch so vorbei und klingel, mal gucken, wie es Klautchen, ne, und Ferkin geht. Ne? Wie geht's den beiden, den Kindern? Dann gehe ich und klingel, komm rein. Und ich freue mich so sehr, wisst ihr, ne? Ich muss dann ganz schnell auf dem Klo, druckt auf der Blase, gehe rein und es steht ein Korb auf dem Boden. Da sind geistliche Bücher und eine Bibel, ein Gebetsbuch. Da gehe ich von der Toilette, ne, in eine Küche, da liegt die Bibel aufgeschlagen. Klautchen hat gekocht und dabei hat sie Bibel gelesen. Ich gehe ins Wohnzimmer, ne, und da liegt eine Auslegung. Also sie hat meditiert und hat nachgedacht und hat das geprüft, hat eine Auslegung. Und das ist überall in unseren Häusern so. Das Wort Gottes ist reichlich da. Es ist überall. Und das ist nicht unbedingt unsere evangelikale Tradition, oder? Die Bibeln, die tragen wir nicht einmal zur Gemeinde. Ne? Lasst das Wort rein und lasst uns mal zu diesem Thema ganz kurz zwei Psalmen oder drei Psalmen aufschlagen. Sie sind miteinander. Lasst das Wort Gottes reichlich wohnen unter euch. Psalm 138. Das Wort Gottes macht uns reich und nichts anders. Ich weiß nicht, wie es in eurer Übersetzung ist, aber Luther geht das. In manche Übersetzungen der King James ist es viel besser. Ich lese aber da, ich danke dir, Gott, 138,1, von ganzem Herzen. Vor den Göttern will ich dir Lob singen, ich will anbeten vor deinem heiligen Tempel und deinen Namen preisen. Ja? Danken, anbeten und preisen, da gibt es Unterschiede, oder? Ich danke Gott für dem, was er mir gegeben hat. Und das kann man mit links. Ne? Aber preisen hat einen höheren Stand und anbeten noch einen viel höheren Stand. Ich bete an Gott an für dem, was er ist und nicht, was er hergibt oder rausrückt. Na, das ist ein Zeichen von Reife, wenn wir anbeten können, mittendrin, in Problemen, in der Krankheit. Es danken dir, Herr, alle Könige auf Erden, dass sie hören das Wort deines Mundes. Ich habe einen Sprung gemacht. Namen preisen für deine Güte und Treue. Denn du hast deinen Namen und deinen Wort herrlich gemacht über alles. Du hast dein Wort über alles andere gestellt. Über deinen Namen steht das in meinem... Hi! Hi! Mama's there, look.
Hi. I go out.
Gott hat sein Wort über seinen Namen gestellt. Wie wichtig ist denn das Wort? Es steht über alles, sogar über Gottes Namen. Gott fügt sich seiner Verheißung. Er ist zuverlässig, er hält sein Wort. Warum? Er stellt das Wort über seinen Wort, über seinen Namen. Der ist zuverlässig bis zum geht nicht mehr. Er will ja gar nicht anders, aber auch wenn er es wollte, kann er nicht, weil sein Wort über seinen Namen. Er hält sein Wort. Es ist zuverlässig. Er ist zuverlässig. Wenn er das brechen würde, das Wort, das ja über seinen Namen stellt, würde er aufhören, Gott zu sein. Hey, so sicher kann man gar nicht sein. Das war Psalm 138. Jetzt lesen wir Psalm 139, Vers 23. Wieder das Wort Gottes. Als Prüfstein, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösen Weg bin und leite mich auf ewigen Weg. Hier ist Gottes Wort Maßstab. Es steht über seinen Namen, es ist aber für mich Maßstab. Wir meinen, habe ich nicht so gemeint. Du weißt nicht, wie ich es gemeint habe. Ich meinte es ganz gut. Wir wissen gar nicht, was wir meinen. Sehr oft. Wirklich, echt nicht. David hat das gelernt. Er hat erst erkannt, wozu er in der Lage ist, nachdem es viel zu spät war. Ehebruch und Mord. Und weil er das durchgemacht hat, hat er gemerkt, mein Herz ist eine finstere Grube, ich weiß gar nicht, wozu ich in der Lage bin. Man sollte, und das hat mir Gott beigebracht, bevor ich mich bekehrt habe, hat Gott gewirkt. Ich sollte nie sagen, das würde ich nie tun. Denn Gott hat mich dahin geführt, dass ich Schlimmeres getan habe, als das, was ich mein Freund vorgeworfen hatte. Prüfe du mich und zeige du mir, ob ich auf rechtem Weg bin. Und dann nochmal lesen wir im Psalm 119 wieder zurück und Vers 129. Und damit hören wir dann auf hier mit der Sache Wort. Deine Mahnungen, 129 sind von 119, deine Mahnungen sind Wunderwerke, darum hält sie meine Seele. Wenn dein Wort offenbar wird, so erfreut es und macht klug die Unverständigen. Ich tue mein Mund weit auf und lechze, denn mich verlangt nach deinen Geboten. Gottes Wort macht offenbar, es erleuchtet und erfreut und es ist unsere Speise. Hiob sagt, dein Wort ist mir wichtig als meine tägliche Speise. Und hier steht, ich tue meinen Mund weit auf. Das ist das, was uns reich macht, unsere Seele. Den Mund des uninneren Menschen müssen wir auftun und es muss erfüllt werden mit diesem Reichtum im Wort Gottes. Und wenn wir satt sind, wir sind ja hungrig, das habe ich früher gelernt, nachdem ich mich bekehrt habe in meinen Dienst als Missionar im Steintorviertel, in Rotlichtviertel, wo es unheimlich gefährlich ist, bin ich hungrig dahin gegangen, war ich in Gefahr und Gott hat Gnade geschenkt und seine Hand dazwischen gestellt, wo ich dann hätte verführt werden können, als Christ, als wiedergeborener Christ. Wo ich aber satt gegangen bin, wo ich keinen Hunger hatte, wo ich gesättigt wurde vom Wort Gottes, wo ich erfüllt war mit dem Heiligen Geist, wo ich nicht suchte, sondern ich hatte den, der mich erfüllt in mir, konnte mich keiner anmachen. Deswegen muss das Wort Gottes reichlich unter uns wohnen, in unseren Familien. Oh, ich könnte so lange zurück, Deuteronomy, da steht doch, lehret eure Kinder, das ist nicht Reginas Aufgabe in der Sonntagsschule oder ich weiß es nicht, wer es macht, oder Conny oder irgendjemand anders, unsere Kinder die Bibel zu lehren. Die Aufgabe ist die Aufgabe der Eltern. Das, was an der Gemeinde geschieht, kommt dazu. Wir werden herausgefordert, morgens, mittags und abends auf den Türpfosten, beim Eingehen, beim Rausgehen, beim Spazierengehen, jede Möglichkeit. Manfred erzählt mir, wie wichtig das ist, dass er seinen Kindern das Wort Gottes vermitteln kann. Das macht uns reich. Und wenn wir reich sind, wenn wir satt sind, werden wir uns nicht irgendwo in schmutzigen Hamburger reinziehen. Lehrt und ermahnt einander in alle Weise, oh, wo waren wir? Und alles 17 und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn. Das heißt, für ihn, ihm zur Ehre. Tut alles, was ihr tut, dass euer Vater im Himmel gesehen wird und sein Name gepriesen wird. Und dann ist es die christliche Haustafel. Ich will überhaupt gar nicht drauf eingehen, weil es ein Thema für sich ist. Ich mache einfach einen Sprung und lasse es aus. Und lese einfach ab 23 weiter. Alles, was ihr tut, das tut vom Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Ich hatte eine ganz liebe Schwester, die aus Holland kam, sehr großzügig, eine reiche Schwester. Und sie hatte über in Monsun gehört, in Andhra Pradesh in Indien. Und sie hatte alles hergegeben, was sie hatte, ist selber mit rausgekommen, hat Decken und Mehl und Kocher und Tausende von Mark ausgegeben, um diese Menschen zu helfen. Fliegt an, bringt die ganzen Sachen mit sich, kommt und die Inder kommen, nehmen und gehen. Haben nicht Dankeschön gesagt. Und sie hat es einen Tag ertragen, zwei Tage ertragen, drei Tage ertragen. Irgendwann konnte sie nicht mehr. Und sie hat ihren Koffer gepackt und ist zurück nach Hause. Und sie hat gesagt, ich gebe den Indern nie wieder was. Sie haben mir nicht Dankeschön gesagt. Sie ist auch im Geist geboren, eine Christin. Und wir rutschen da so schnell hinein. Wir tun es für ihn, den Herrn. Wenn ich für das Herrn tue, ist mir egal, ob derjenige angerührt ist und Danke sagt. Ne? Tut es. Alles, was ihr tut, tut es vom Herzen. Als den Herrn, nicht für den Menschen. Ich diene den Menschen nicht, ich diene Gott. Zuerst. Klar kommt ein Dienst an den Menschen dabei heraus, aber ich tue es für Jesus. Denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet. Lohn nicht vom Menschen. Von wo kommt der Lohn her? In den Himmel. Und zwar hundertfach. Aber nicht hier. Klar, auch hier. Aber vom Herrn. Ihr dient dem Herrn Christus, denn wer Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrecht getan hat. Und es gilt kein Ansehen der Person. Und mit diesem Thema will ich heute Abend abschließen. Er sagt es, der Paulus, kein Ansehen der Person. Wir lesen hier in der Abschiedsgrüße einige Namen. Wir haben am Anfang schon in Kapitel 1 über Epaphras gelesen. Wir haben gesehen, dass Paulus sagt, ich und mein Bruder Timotheus, obwohl er eigentlich sein Sohn ist. Das ist ein junger Mann. Er hat zu Jesus gefunden durch Paulus. Paulus ist ein reifer Christ. Aber in dieser Situation sagt er, er ist nicht nur mein Sohn, sondern er ist auch mein Bruder. Und er spricht über Epaphras, der anscheinend auch im Gefängnis ist, der Evangelist, der wahrscheinlich die Gemeinde in Kolosse gegründet hat. Aber er spricht hier jetzt ab Vers 7 von Kapitel 4 über verschiedene andere Brüder. Wie es um mich steht, wird euch alles. Er schreibt aus dem Gefängnis. Wie es mir geht, das wird euch alles. Hilf mir, wie liest man das? Tychikus berichten. Der liebe Bruder und treue Diener und Mitknecht in den Herrn. Paulus ist im Gefängnis. Gefangen. Ein Gefangener der römischen Regierung. Tychikus ist aber auch ein Knecht. Er ist ein Mitknecht, er ist ein Knecht Christi, ein Knecht in dem Herrn. Denn ich darum zu euch sende, dass ihr erfahrt, wie es uns ergeht und damit er eure Herzen tröste. Der ist derjenige eigentlich, der Trost erwarten doch sollte. In seiner Situation, nein, er denkt an andere. Wie gestern gesagt, weg, hinweg von sich selbst zu anderen hin, egal wie seine Situation ist. Ich schicke euch Tychikus, dass er euer Herzen tröste. Mit ihm sende ich Onesimus, den treuen und lieben Bruder, der einer der euren ist. Alles, wie er es hier steht, werden sie euch berichten. Also hier finden wir Paulus, der Bischof, aber auch der Erste unter alle Sünde. Timotheus, sein Sohn, aber auch Bruder. Epaphras, der Evangelist, mit dem er im Knast sitzt. Tychikus, der Bote. Onesimus, ein Sklave. Und er ist ein Sklave und seine Geschichte könnt ihr lesen mal. Irgendwann, wenn ihr Zeit habt, ihr findet es nach Titus, glaube ich, in den Brief an Philemon. Und er wird erwähnt in Vers, auch zum Ende hin auf jeden Fall. Dieser Onesimus ist ein Sklave von Philemon. Philemon ist also steinreich. Er ist Herr über Onesimus Leben. Er hat ihn gekauft, er ist sein Besitz. Und so war es damals in den Gemeinden in Ephesus, in Laodicea, in Thessaloniki, in Korinth, und in Kolosse, da waren Herren, steinreich, fetten Mercedes, Firmenbesitzer, Männer mit Autorität. Und es waren auch die Armen, die vom Sozialamt lebten, die Sklaven, die keine eigenen Rechte hatten, die sie ihre Herren dienen müssten. Und sie saßen zusammen in eine Gemeinde, Paulus als Bischof, Timotheus sein Sohn, den er als Bruder bezeichnete. Ich will euch, und das in Kulturen, der eine beschnitten, der andere unbeschnitten. Das ist doch unsere Gemeinde, oder? Aber was sagte er denn da im Vers 25? Keine Ansehen der Person bei Christus. Wir sind alle gleich. Jakobus 2, einfach jetzt um abzuschließen. Jakobus schneidet das Thema auch an und sagt in Kapitel 2 von Jakobus, schreibt er Verse 1 bis 5. Liebe Brüder, haltet den Glauben an Jesus Christus, unser Herrn der Herrlichkeit, frei von allem Ansehen der Person. Der eine hat studiert, der andere hat nie studiert. Der eine ist reich, der andere kommt aus einem schwierigen Hintergrund. In der Welt würde man das bezeichnen als asozial. Denn wenn in eure Versammlung ein Mann käme mit einem goldenen Ring und eine herrliche Kleidung, es käme aber auch ein Armer in unsaubere Kleidung und ihr seht auf den, der herrlich gekleidet ist und spreche zu ihm, setze du dich hierher auf dem guten Platz und spreche zu den Armen, stell du dich dorthin oder setze dich unter zu meinen Füßen. Ist's recht, dass ihr solche Unterschiede bei euch macht und urteilt mit bösen Gedanken? Hört zu, meine lieben Brüder, hat nicht Gott erwählt die Armen in der Welt, die ihm glauben, reich sind, wieder zurück, reich in ihm sind. Die einen sind reich in der Welt, sie sind mächtig in der Welt und sie kommen zur Gemeinde und haben diese Erwartung. Ich bin ja Geschäftsmann, ich kann mich doch nicht in der Gemeinde hier unterordnen, ich bin ein wichtiger Mann. Und wenn ich meinen Zehnten sehe, das sind 2000 Euro im Monat, aber bei denen sind es 20 Euro. Ich stecke doch nicht so viel Geld in eine Gemeinde. Wenn ich das hineinstecke, will ich auch mitreden. Ich will eine Position. Und der Pastor merkt das und er gibt sich diesen Druck und plötzlich haben wir den Vorstand da. Ja? Das geht so schnell. Ich denke, das Bild zeugt uns ganz genau. Hier müssen wir... Ja, Calvary Freaks sein, alle gleich. Da gibt es keinen Unterschied. Wieder zurück zur Apostelgeschichte. Sie hatten alles zusammen. Da wurden diese Strukturen durchbrochen und das tut weh. Denn der Reiche muss in der Gemeinde den Armen dienen. Und dazu hatte, und sie hatten ständig mit Sklaven zu tun. Und wir meinen, wir hätten Probleme. Nun kommen die Türken dazu und bekehren sich. Wir haben eine Menge Türken bei uns in der Gemeinde, eine Menge bekehrte Moslems, 12 oder 13 Stück bekehrte Moslems. Eine unserer Diakone, eine unserer Ältesten, der Selalem Hadis, der kommt aus Äthiopien, der ist schwarz wie die Nacht. Und er steht am Sonntag da in gebrochenem Deutsch, der ist ja so süß, der hat so ein Mondgesicht. Dunkelschwarz, ne? Er sieht wie Negerkuss aus. Ich sage das ganz offen hier, weil so reden wir miteinander. Er hat da überhaupt keine Hängung und nichts. Der ist so frei, ne? Da ist unser Negerkuss am Sonntag, ne? In Deutschland sind wir, ne? In Deutschland sind wir und da kommt der Schotte danach, ne? Und der eine Älteste aus der Schweiz, der andere, ne, ist alles so bunt gemischt, nicht nur kulturell. Ne,
Es ist ein Blumenstrauß. Wenn die Omis kommen dann nach dem Gottesdienst, wenn sie zu Besuch kommen, Verwandten bei Segnung, Kindersegnung oder Taufe oder irgendwie sowas, sind die Verwandten da. Und die kommen dann, ach, das war ja ganz nett. Sie beherrschen die deutsche Sprache nicht, aber sie haben solch eine Ausstrahlung, junger Mann, sagen sie. Ne? Oh, das ist so schön. Wo kommen Sie denn her, sagen sie zu Selanem. Und er sagt, Selanem, ich komme aus dem Schwarzwald. Wenn wir es wagen, diese Strukturen zu durchbrechen im Namen Jesus und sagen, nackt sind wir hineingekommen in der Welt, nackt heraus, das ist doch die Gemeinschaft, es ist doch nicht wieder zurück zur Einleitung. Apostelgeschichte ist nicht 1,5 Stunden am Sonntag mit dem Auto vorfahren, Bibel unter den Arm rein, etwas für den Kopf und wieder raus. Gruß Gott, Geschwister. Und das war's bis zum nächsten Sonntag. Das kann es nicht sein. Und das ist doch so kostbar und so herrlich, wenn Gott die Strukturen dieser Welt durchbricht und seine Ordnung hineinbringt. Und wenn seine Ordnung hineinkommt in unser Leben zu uns, inne, in uns, reichlich in uns wohnt, dann machen wir andere reich. Dann passiert das, wovon wir lesen. Die Heiden kommen. Und normalerweise denkt man, ja, das Wort zu verkündigen, wie es steht, das kannst du doch nicht mehr machen heute, Alter, du kriegst Ärger. Na? Haben wir gestern Abend als Thema gehabt. Viele Pastoren haben Angst davor. Ich kann doch nicht sagen, dass Homosexualität Sünde ist. Die Hälfte der Gemeinde läuft weg. Einige sind betroffen. Eine unserer Ältesten kommt daher. Er ist frei in Jesus. Aber er ist nur frei geworden, weil ihm das gesagt wurde, das ist Sünde. Gott möchte das anders, er kann dich heilen. Und heute hat er eine Frau und Kinder. Das ist glücklich. Wir müssen es tun, das Wort verkündigen. Und wir verlieren nichts, Geschwister, eure Gemeinde wächst, weil das Wort Gottes verkündigt wird. Leute wollen es hören. Es gibt Leute, die es suchen. Sie möchten das ganze Wort haben, wie es geschrieben ist. Die haben Hunger und Durst nach einem lebendiges Wort und nicht nach einem verwässertes Wort. Wie gesagt, am ersten Vormittag Laodicea zum Kotzen, das Wort Gottes. Verwässert. Humanismus, Psychologie, Liberalismus ist kein Salz, keine Wurzel da. Die Gemeinschaft zieht nicht an, es ist kein Licht, die Heiden kommen nicht. Weil es sich nicht unterscheidet von der Welt, sind einfach religiöse Menschen. Dieselben Strukturen, dieselben Maßstäbe, Gottes Ordnung sind nicht da. Jesus, wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir lernen, wie David, deine Ordnung zu lieben. Deine Gesetze, deine Ordnung, deine Gebote ist wie Honig. Süßer als Honig, wie heißt das auf Deutsch? Sein. Sein, das ist das Wort. Süßer als Honig sein. Und du sagst auch, schmecket und sehet, dass er gut ist. Herr, dein Wort ist süß. Es ist voller Energie, es stärkt uns. Es erfüllt uns mit Kraft und Freude. Und ich danke dir vom Herzen, Jesus, für meine Geschwister, Herr. Ich danke dir für das Vorrecht, mit denen Gemeinschaft gehabt zu haben. Ich bin so gesegnet worden. Ich habe hier empfangen und kehre zurück nach Hannover, gestärkt und gesegnet, weil du mitten unter ihnen bist, Herr. Ich danke dir dafür. Bewahre sie auf Rückreise, segne sie in Stuttgart, send, dass sie auch eine Ermutigung sind für Roland, der vielleicht mittendrin in Probleme ist, in Anfechtung.
stärke du die Geschwister in Stuttgart durch die Geschwister in Grünstadt. Stärke die zu Hause, segne Günther in seinen Dienst. Wir danken dir, dass du ihn so wundervolle Geschwister geschenkt hast zur Seite. Geschwister wie in der Urchristengemeinde, Herr, wir danken dir. So segne uns, lass dein Angesicht über uns leuchten. Und wir brauchen etwas, Herr, bitter nötig. Ja, sei du uns gnädig, Herr. Amen.